Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
Musterbruch, dosierte Gegenwehr, von Stefan Karduck und Dirk Osmetz, gelesen von Stefan Karduck.
Es lässt sich kaum eine andere Forderung so widerspruchsfrei erheben wie diese. Organisationen müssen sich verändern. Dieser Ruf nach Veränderung ist nicht nur in den Zirkeln des Fachpersonals innerhalb und außerhalb von Unternehmen eingeübt, sondern zum selbstverständlichen Credo in allen Organisationstypen der modernen Gesellschaft geworden. Aber was ist eigentlich der Grund dafür, dass Change so allgegenwärtig und übrigens berechtigterweise angemahnt wird? Zum einen geht es bei Veränderungen um Anpassungsleistungen in eher technisch-instrumenteller Hinsicht. Redesign von Prozessen, Einführung von Tools und Techniken, Verschlankungsstrategien und so weiter. Es geht um das Schritthalten mit dem Lauf der Dinge, um das Mit der Zeit gehen. Und auch wenn bei jeder Intervention stets die Kultur einer Organisation reagiert und Veränderungen mehr oder weniger entspannt zulässt, überzeugt fördert, skeptisch bremst oder vehement ablehnt, sind diese nötigen Adaptionen jene Change-Herausforderungen, die vielleicht nicht zielgenau zu managen, doch auf jeden Fall zu handhaben sind. Veränderungen auf dieser Ebene sind machbar und laufen häufig geräuschlos ab, weil es prinzipiell Antworten auf diese Art von Problemen gibt. Widerspruch in sich, Prozesse für Überraschungen. Blicken wir bei der Frage nach dem Grund für nötige Veränderung auf eine zweite und deutlich mächtigere Ebene. Organisationen müssen lernen, mit neuen Dynamiken umzugehen. Das klingt so einleuchtend, dass man gar nicht weiter darüber nachdenken möchte. Allerdings wäre genau das angeraten, wenn man die Definition des Physikers und Organisationstheoretikers Gerhard Voland ernst nimmt. Dynamik meint die Anzahl der Überraschungen, mit der eine Organisation konfrontiert wird oder die sie selbst erzeugt. Der Begriff der Überraschung ist im Alltag sehr gebräuchlich und täuscht über die mit ihr verbundenen Folgen für und in Organisationen hinweg. Deshalb greifen wir auf eine in der Entscheidungstheorie gängige Unterscheidung zurück, die häufig nicht präzise getroffen wird. Organisationen müssen immer häufiger mit Ungewissheit zurechtkommen, also mit Herausforderungen, für die es im Gegensatz zu Kontexten, die von Risiko und Unsicherheit geprägt sind, keinerlei Eintrittswahrscheinlichkeiten bzw. belastbare Erfahrungswerte aus der Vergangenheit gibt. Ungewissheiten sind Überraschungen, die man nicht in Form von Prozessen, Routinen oder allgemeiner mithilfe von Wissens- und Erfahrungsschätzen aus der Vergangenheit bewältigen kann. Letztere sind nur bei notwendigen Veränderungen auf der weiter oben skizzierten ersten Ebene hilfreich. Auf Überraschungen hingegen kann man nicht vorbereitet sein. Es gibt keinen Prozess zu ihrer effizienten Handhabung. Wenn es einen solchen gäbe, hätte man es nicht mit Ungewissheit bzw. Dynamik zu tun. Spannen wir den Bogen zurück zur Ausgangsfrage. Der stetige Ruf nach dem Change verhallt deshalb nicht, weil es offensichtlich kaum gelingt, Organisationen mit einer Überraschungstauglichkeit auszustatten. Sie also so zu verändern, dass sie mit Ungewissheit umgehen können. Weshalb aber ist das so schwer? Schuldlos veränderungsfeindlich. Kontinuität ist programmiert. Wir begleiten seit über 20 Jahren Organisationen und Managementteams bei der Arbeit an Musterbrüchen. Zugegebenermaßen ist das kein einfaches Geschäft, denn Organisationen reagieren häufig verschnupft, mitunter sogar aggressiv, wenn ihre Grundordnung ins Wanken gebracht werden soll. Wir sprechen bewusst abstrakt von der Organisation, denn es geht nicht um die typischen Schuldzuschreibungen, die an Funktionen, Rollen oder konkrete Personen gerichtet werden. Schließlich wird es der Komplexität der Sache nicht gerecht, sich über die Schar der Veränderungsunwilligen zu beklagen, über die ewig Gestrigen mit langer Betriebszugehörigkeit oder ganz allgemein über die angeblich veränderungsresistenten Älteren. Der Versuch, den Grund für das Festhalten am Status quo bei denen da oben im Elfenbeinturm, bei der Lehmschicht des mittleren Managements oder bei denen da unten zu suchen, die den Ernst der Lage nicht verstanden hätten, gehört zur eingeübten Change-Folklore, läuft aber ins Leere. Natürlich wundern wir uns, wenn wir nach einem Workshop von C-Level-Akteuren hören, ich bin mal gespannt, was davon umgesetzt wird. Schließlich ist damit die erstaunliche Erwartung verbunden, Muster würden sich schon irgendwie verändern, jedenfalls ohne eigenes Zutun und idealerweise an Externe delegierbar. Am Ende tut sich dann wenig bis gar nichts, abgesehen davon, dass Kampagnen gestartet werden, die den Wandel beschwören. In Anlehnung an das berühmte Luhmann-Zitat von der Unwahrscheinlichkeit zustande kommender Kommunikation lässt sich offenbar ebenso von der Unwahrscheinlichkeit der Veränderung von Organisationen sprechen, jedenfalls im Sinne einer umfassenden Transformation in Richtung Überraschungstauglichkeit. Könnte es also sein, dass Organisationen und Musterbrüche in ihrer zugrunde liegenden Logik schlicht und einfach unvereinbar sind? Anders formuliert, könnte es daran liegen, dass eine Organisation im instrumentellen Sinne, also manifestiert in Strukturen, Prozessen, Regeln, übersetzt in Organigramme, materialisiert in Gebäuden mit Empfangshallen, Kantinen und Vorstandsetagen, ausgerichtet auf messbaren wirtschaftlichen Erfolg und Wachstum, eine ganz andere Bestimmung hat, als Veränderung zu fördern oder zumindest zu ermöglichen? Im Grunde darf es nicht verwundern, dass sich eine Organisation buchstäblich gegen Veränderung wehrt, weil Sinn und Zweck nicht darauf ausgelegt sind. Schließlich kommt in der Grundlogik von Organisationen deren Veränderung nicht vor, zumindest nicht als Zielvorstellung oder wünschenswerter Zustand. Der Bauplan von Organisationen ist veränderungsfeindlich. Es soll alles so bleiben, wie es ist, um den Wesenskern von Organisationen als Effizienzsicherungsmaschinen nicht zu gefährden. Daher werden gewisse Entscheidungen von Organisationen gewissermaßen nicht gemocht. Solche Entscheidungen, die am Kernprinzip der Organisation rütteln. Denn Organisationen reduzieren Komplexität, indem sie durch ihre Entscheidungsprozesse für Kontinuität, Verbindlichkeit und Nachvollziehbarkeit sorgen. Dafür werden Auf- und Ablaufstrukturen geschaffen. Diese sind kein Provisorium und keine Improvisation, sondern darauf ausgelegt, dauerhaft Effizienz zu sichern. Die Verfolgung dieses Ziels ist für sich genommen unabdingbar, weil die Optimierung des Input-Output-Verhältnisses die Basis jedes wirtschaftlichen Handelns ist und nur so Wettbewerbsfähigkeit erreicht werden kann. Exploration, Erkundung statt Ausbeutung. Aus dem Blick geraten aber die Nebenfolgen. Wenn unter dem reinen Effizienzfokus Entscheidungen so getroffen werden, wie sie schon immer getroffen wurden, ist nur eine Weiterentwicklung des Bestehenden, eine Verbesserung des Bekannten im Perfektionierungsmodus möglich. Für dieses Verhalten wählte der Organisationstheoretiker James G. March den Begriff der Exploitation. Es können dann nur die Probleme gelöst werden, die schon mehrfach auftraten und für die es erfolgreiche Lösungswege gibt. Anders sieht es aus, wenn man es mit Ungewissheit, Dynamik oder Überraschungen zu tun hat. Ein Lernen nach dem Prinzip mehr desselben kann hier Impulse liefern, mehr aber auch nicht, weil Probleme auftreten, für die es noch keine Lösungen gibt. Veränderungen im starken Sinne, also sämtliche Bemühungen, Organisationen so zu gestalten, dass sie vor Ungewissheit nicht kapitulieren müssen, bedürfen der Gegenpole von Effizienz, nämlich Redundanz, Vielfalt, Überschuss, ja auch kluge Verschwendung. Diesen Gegenspielern der Effizienz muss eine Chance gegeben werden, sofern man es ernst meint mit der Veränderung. James G. March spricht in diesem Fall von Exploration und meint damit das Experimentieren mit dem, was man noch nicht weiß, aber einmal wissen wird. Das Ausprobieren, das Testen, das Erproben, jedes experimentelle Vorgehen verlässt den Effizienzpfad und damit die DNA der Organisation. Je länger man darüber nachdenkt, muss man zu dem Schluss kommen, dass die Immunabwehr der Organisationen immer dann anspringt, wenn Entscheidungen gegen ihr Kernprinzip getroffen werden. Das Versprechen der Verlässlichkeit und Wiederholbarkeit. Hilfreiche Fiktion als Ob-Ansatz. Um also die auf Beharrlichkeit ausgerichtete DNA zu überlisten, müssten Organisationen kurzzeitig auf ihre Kernprinzipien verzichten. Dabei könnte es helfen, die Idee des Philosophen Hans Feinger zu nutzen, die vor allem von dem Philosophen, Psychotherapeuten und Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick immer wieder erfolgreich angewendet wurde. Die sogenannte Als-Ob-Technik. In der Therapie empfahl er seinen Klienten, sich in einer Problemsituation so zu verhalten, als ob etwas der Fall sei, auch wenn es offensichtlich nicht so ist. Bezogen auf die Organisation, der man nicht entgehen kann, könnte man also so tun, als ob sie nicht vorhanden sei. In dieser Art des unorganisierten Raumes ist es leichter, auf neue Ideen, Ansätze und Lösungen zu kommen. Ab und zu sollten wir also so tun, als könnten wir ineffizient und verschwenderisch sein oder mit Neuem experimentieren, ohne zu wissen, was entstehen kann. Dazu benötigen Organisationen nicht diejenigen Prozesse, Konzepte und Strukturen, auf die bei bekannten Problemen stets Verlass war. Sie brauchen ihre Umwelt und Menschen, die dazu bereit sind, Bestehendes in Frage zu stellen, Muster zu brechen, Experimente zu wagen, am System zu arbeiten. Sie brauchen Musterbrecher. So nennen wir Menschen, die sich der anspruchsvollen Aufgabe stellen, in einer Welt voller Regularien und faktischer Sachzwänge dennoch unbeirrt, trotzig und trotzdem neue Wege zu gehen. Einpreisen. Gegenwind ist erwartbar. Dabei besteht die Gefahr, dass das Ergebnis gänzlich anders aussieht als die bekannten Organisationsmuster und daher irritiert. Daher stellen wir uns folgenden Fall vor. Sie haben einige Dinge im Kopf, die Sie in und mit Ihrer Organisation ausprobieren möchten. Möglicherweise sind Sie durch einige Gedankenanstöße aus Büchern und Fachbeiträgen in Ihrer ohnehin schon vorhandenen Experimentierfreudigkeit bestärkt worden. Lassen Sie uns antizipieren, welche Reaktionen Sie erwarten werden. Vordergründig wird es für Ihre Experimentieridee ziemlich sicher Applaus geben. Schließlich sind Sie klug genug, eine anschlussfähige Argumentation zu wählen. Sie werden also ermuntert werden, vielleicht sichert Ihnen eine Person aus dem Top-Management sogar bedingungslose Unterstützung zu. Schließlich können Sie auf das Leitbild verweisen, in dem betont wird, dass Ihre Organisation die Veränderungszeichen der Zeit erkannt hat und neue Wege gehen möchte. Zudem werden alle Ihre Kolleginnen und Kollegen die einschlägigen Feedback-Schulungen besucht haben und wertschätzende Dinge sagen wie: Das finde ich spannend, sehr gut, dass du die Initiative übernimmst, halt mich auf dem Laufenden. Wenn Sie dann in Aktion treten und beispielsweise das Weglassen bestimmter Routinen nicht nur fordern, sondern diese Routinen auch tatsächlich selbstbewusst weglassen, wird die Organisation reagieren. Diese Reaktion spüren Sie nicht abstrakt, sondern anhand von Rückmeldungen bestimmter Funktions- und Rollenträger, die natürlich nicht die ewig gestrigen Verhinderer, sondern Erfüllungsgehilfen der Organisationslogik sind. Kurzum, Sie werden auf jeden Fall Gegenwind erhalten. Und je massiver Sie mit Ihrem Experiment das klassische Organisationsprinzip attackieren, desto stürmischer wird es für Sie werden. Der Grund ist klar. Sie provozieren durch Experimente eine organisationale Immunreaktion. Die Organisation wehrt sich nach Kräften. Schließlich möchte sie so bleiben, wie sie ist. Preisgeldabwägung, die wohldosierte Opposition. Es ist wichtig, dass Sie diese Reaktion antizipieren und gewissermaßen einpreisen. Stellen Sie sich eine Skiabfahrtsläuferin vor, die kurz vor dem Start hochkonzentriert und gedankenverloren die gesamte Fahrt in ihrem Kopf simuliert. Jedes Tor, jede eisige Passage, jeden Sprung und jede Kompression. Dabei geht es nicht darum, dass Sie aus einem Experiment ein Projekt nach alter Meilensteinlogik machen, um es beherrschbar zu machen. Das wird Ihnen nicht gelingen. Es geht darum, dass Sie sich gegen die erwartbare Abwehr der Organisation immunisieren. Experimente werden Sie Kraft kosten, keine Frage. Deshalb sollten Sie sich genau überlegen, an welchen Stellen und wie oft Sie die Immunreaktion hervorrufen. Wer eine stetige Opposition aufbaut, läuft nicht nur Gefahr, als notorischer Querulant zu gelten, sondern vergeudet Energie für das Wesentliche. Ein Musterbrecher aus unserem Netzwerk, Christoph Kraller, der ehemalige Geschäftsleiter der Südostbayernbahn, hatte dafür eine passende Empfehlung. Überlege dir, wann der Pokal groß genug ist, um in den Kampf zu ziehen. Damit gemeint ist eine realistische Abwägung der Chancen und Risiken, die entstehen, wenn man sich exponiert und von der gefahrlos einzunehmenden Exploitation-Haltung in den riskanteren Exploration-Modus wechselt. Die Pokalgröße ist dann attraktiv genug, wenn Sie durch Ihre experimentierfreudige Widerständigkeit die Organisation ein Stück überraschungstauglicher machen und Sie sich zudem vielleicht auch noch persönlich weiterentwickeln. Die Arbeit gegen den Wesenskern der Organisation geht nur mit einer gesunden Trotzhaltung. Die Zeichen stehen schlecht, es sind viele Reibungen zu erwarten, aber ich versuche es dennoch. Es wäre für den Moment sicherlich leichter, sich aus allem herauszuhalten. Es wäre leichter, den Schritt Richtung Neuland einfach sein zu lassen. Aber Sie haben ja die Notwendigkeit erkannt, ein Gegengewicht zur Organisation zu bilden und werden mutig experimentieren, auch wenn die Organisationslogik ein ernstzunehmender Gegner ist. Das wird nicht nur Ihrer Organisation helfen. Vor allem wird es auch Sie deutlich mehr erfüllen, als experimentierfreudiger Kermit mit viel Spaß und echtem Impact durch die Welt zu ziehen, anstatt sich zu den Herren Waldorf und Statler auf den Kritikerbalkon der Muppet Show zu stellen und darauf zu warten, ob vielleicht irgendjemand anderes irgendetwas umsetzen wird.
Sie hatten den Artikel Musterbruch, dosierte Gegenwehr von Stefan Karduk und Dirk Osmetz, gelesen von Stefan Karduk. Aus der Ausgabe November 2025 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
Social Fitness in Unternehmen, die Kunst der Verbundenheit, Leadership-Erkenntnisse aus der Natur, Lernen vom Acker und Prozessionismus in der Wissensarbeit, Workflow ohne Wert.
Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.